aus einem Leben eines Ehepaars. Michael kommt von der Arbeit nach Hause. Nichts hat so wirklich funktioniert an diesem Tag. Das lang erwartete Material ist immer noch nicht geliefert worden. Kein Arbeitsauftrag konnte wirklich abgeschlossen werden, weil irgendwelche Teile mal wieder fehlten und so weiter und so fort. Ihr könnt euch die Situation vorstellen. Die Stimmung unter den Kollegen ist eher negativ eingestellt. Ein wirkliches Zusammenarbeiten sieht in seinen Augen anders aus. Irgendwie glaubt jeder, dass der andere den Stuhl vom anderen absägen möchte. Aus dieser Situation kommt Michael nach Hause und klagt seiner Frau auf die Rückfrage hin, wie war's denn heute, sein ganzes Leid. Auch ein Schuldiger ist schnell gefunden und dann legt er so richtig los. Er lässt seinem Frust so richtig freien Lauf. In einer Redepause hinein, was sehr schwierig war, fragt seine Frau, hast du denn mal deine Meinung richtig gesagt? Hast du all die Missstände mal offen und ehrlich angesprochen? Michael wird still, guckt seine Frau verträumt an und sagt, ach Schatz, du kennst mich doch. Hier endet diese kleine Episode. Wie es weitergeht, ist unserer Fantasie überlassen. An dem Lächeln von euch merke ich, dass ihr solche Situationen nachvollziehen könnt. Wir können an dieser Stelle aber nur spekulieren. Hat Michael nun seine Meinung gesagt oder nicht? Musste er nur mal Dampf ablassen zu Hause? Oder steckt doch viel mehr dahinter? Und dieser Satz, ach Schatz, du kennst mich ja, macht deutlich, dass Michaels Frau sehr genau weiß, was Michael gemacht hat. Sie kennt ihn. Obwohl er ihre Frage eigentlich nicht beantwortet hat, weiß sie genau, was in Michael vorgeht. Sie kennt seine Schwächen und Stärken, seine Verletzlichkeit, seine Sehnsucht nach Harmonie, alles, was ihn ausmacht. Sie kennt ihn. Wen hast du in deinem Leben, der dich wirklich kennt? Wer kann wirklich so tief in dich hineinblicken, dass er deine Schwächen und Stärken wirklich kennt? Wem erlaubst du solch tiefe Einblicke in dein Ich? Es sind doch Menschen, die uns wirklich lieben, die uns am Herzen liegen, von denen wir wissen, dass sie dieses Wissen, was sie über uns haben, niemals gegen uns verwenden würden. Egal, was passiert. Solche Beziehungen sind nicht auf einmal da, die wachsen über Jahre hinaus. Aber dann sind sie auch durch äußere Umstände ganz schwer zu erschüttern. Im Alten Testament wird uns ganz viel von König David berichtet, von seinen außergewöhnlichen Erfolgen, aber auch von seinen Schwächen, die immer wieder in seinem Leben zum Vorschein kommen. Und David hat zu Gott so eine enge Beziehung. Für David ist Gott die Lebenswirklichkeit schlechthin. Es gibt nichts, was darüber steht. Im Psalm 139 beschreibt er diese Beziehung in sehr wirklichkeitsnahen Bildern. Wir wollen diesen Text aus Psalm 139 jetzt hören, vorgesungen von Carmen und Simone, begleitet von Dietmar an der Gitarre. Und es ist exakt dieser Textabschnitt, den wir uns heute anschauen wollen.
Am äußersten Meer, um dadurch zu fliehen. hinter mir her. Nein, mehr noch, du wolltest nicht nur meine Flucht, du bist ja auch immer schon dort. Kein Punkt, wo nicht tätig dein Auge mich sucht, es gibt ohne dich keinen Ort. Hält ich mich im Himmel und Hölle versteckt, Herr Gott, dir entginge ich nicht. Und wer ist das Finsternis ganz mich bedeckt? Vor dir wäre Dunkelheit Licht. Und fliehe ich weit über Meere und Land, ganz fern bis ans Ende der Welt. Es gibt keinen Ort, wo nicht führt deine Hand und nicht deine Rechte mich hält. Es gibt keinen Ort, wo nicht führt deine Hand und nicht deine Rechte mich hält.
Vielen Dank an dieser Stelle schon mal. Wollten wir diesen Psalm in einem Satz zusammenfassen, könnte er vielleicht lauten: Gott ist mir näher als mein Unterhemd. Der allmächtige, allwissende, allgegenwärtige, ewige Gott ist mir so nah wie niemand und nichts anderes auf dieser Welt. David beschreibt in diesem Psalm drei verschiedene Seiten dieser Beziehung. Es ist zunächst eine sehr positive Seite. Gott begleitet mein ganzes Leben. Wie wunderbar. Aber auch die negative Seite wollen wir betrachten. Vor Gott kann ich mich nirgends verstecken. Für manche Menschen eine Horrorvorstellung. Aber, und das ist die dritte Seite, die David in diesem Psalm ausdrückt, das ist der Dank. Wer mich so kennt, zeigt mir immer wieder, dass ich kein Zufallsprodukt bin, sondern genauso von meinem Schöpfer geschaffen wurde. Genauso, wie ich bin. Wir wollen uns diese drei Seiten einmal gemeinsam anschauen. Wir beginnen mit der positiven Seite. Gott begleitet mein ganzes Leben. Nun könnte man ja sagen, gut und schön. Das weiß ich ja. Aber das ist doch Theorie. Es ist so ein Hintergrundwissen, was ich irgendwie habe. Aber wie konkret hilft mir das in meinem Alltag? Ich schaue zurück auf das vergangene Jahr und sehe viele Situationen, die mich herausgefordert haben und auf die ich mich einlassen musste. Und manchmal fühlte ich mich auch überfordert. Es gab so viel Neues zu erarbeiten, zu erlernen. Und an manchen Tagen fühlte ich mich von all den notwendigen Terminen völlig fremdbestimmt. Häufig musste ich private Termine kurzfristig absagen, weil irgendein beruflicher Termin dazwischen kam, irgendeine Sitzung neu anberaumt wurde und das konnte nicht aufgeschoben werden. Wahrscheinlich kennt ihr auch solche Situationen und ich will euch auch nichts vorjammern oder mich beschweren. Ich möchte euch nur die Situation vor Augen führen. In einer solchen Situation das theoretische Wissen zu haben, Gott begleitet mein ganzes Leben, das ist schon was Gutes. Aber was hilft das konkret in dieser Situation? Rückblickend kann ich sagen, dass ich das im letzten Jahr sehr konkret erlebt habe. Da waren auf einmal Menschen da, die sich um organisatorische Dinge gekümmert haben. Geschwister haben mir Arbeit abgenommen und so Freiräume geschaffen, wo ich gar nicht damit gerechnet habe. Da haben sich Freunde, die mit Gemeinde nichts am Hut haben und sowieso schon immer meckern, dass ich so wenig Termine frei habe, haben sich auf unmögliche Terminverschiebungen eingelassen und haben mir so sehr deutlich signalisiert, dass es ihnen sehr wichtig ist, mit mir zusammen zu sein. Da haben sich andere Termine verschoben, sodass ich immer Zeit zwischendurch auch für mich hatte. Es sind alles kleine und große Zeichen dafür, dass ich erkennen kann, dass Gott mich wirklich kennt. Er weiß, was mir gut tut und an welcher Stelle ich Entlastung und Begleitung brauche. Aber auch, wann er mich herausfordern muss und will. Aber niemals hat er mir wirklich zu viel zugemutet, auch wenn ich das manchmal so gedacht habe. An den Tagen, an denen es besonders schwierig war, da konnte ich mich in seine Arme fallen lassen und seine Nähe genießen. Ich war geborgen in ihm, und daran will ich mich auch in diesem Jahr erinnern und seine Nähe immer wieder dann suchen. Und damit bleibt es nicht ein theoretisches Wissen, dass Gott einfach da ist, sondern es ist sehr praktisch, dass er mein Leben begleitet und genau auf mich aufpasst. Die negative Seite wollen wir nicht verschweigen. Vor Gott kann ich mich nirgends verstecken. Ihr habt es eben in dem Lied gesungen. Wohin sollte ich gehen vor deinem Geist und fliehen vor deinem Blick? Es wäre umsonst, weil du alles weißt. Du brächtest mich wieder zurück. Du bist ja an allen Orten zugleich, bist immer und überall nah. Und mach dich mein Lager im Totenreich. Mein Gott, so wärst du auch da. Viele Menschen, die mit Gott nicht viel gemeinsam haben, für die ist es eine Horrorvorstellung, dass jemand da ist, der alles kennt und immer da ist. Man hat nie seine Ruhe vor dem. Da ist jemand, der alles über mich weiß. Meine geheimsten Wünsche und Gefühle, meine guten und schlechten Gedanken, meine heimlichen Sünden, bei denen ich mir so viel Mühe gegeben habe, sie zu verstecken. Und er kennt das alles. Das kann manchmal Panik auslösen. Die entscheidende Frage, die ich mir an dieser Stelle gestellt habe, ist: Wie habe ich diesen Gott kennengelernt? Was ist er für mich? Habe ich ihn kennengelernt als einen über mich und mein Leben wachenden Herrscher, der am Ende meiner Tage alles aufs Tablett bringen wird und dann die große Abrechnung erfolgt? Wenn das der Fall ist, dann ist die Aussage vom Psalm 139 eine echte Bedrohung. Was habe ich dann noch zu meiner Verteidigung zu sagen? Nichts. Dann habe ich keine Chance. Denn wie oft erlaube ich mir irgendwelche Fehltritte, auch wenn ich es eigentlich gar nicht will? Aber ich bin und bleibe ein sündiger Mensch. Oder habe ich diesen Gott kennengelernt als einen liebenden Vater, der alles, aber auch alles, was er hatte, in diese Beziehung zu mir investiert hat? Seinen eigenen Sohn für mich am Kreuz hat sterben lassen? Einen liebenden Vater, der mir jeden Tag meine Entscheidungsfreiheit zugesteht, aber dann doch ab und zu korrigierend eingreift, weil er nur Gutes mit mir im Sinn hat und mich vor Schaden bewahren will. Der liebende Gott, der seine schützende Hand über mich hält und mich von allen Seiten umgibt, damit ich auf seinen Wegen gehen kann. Wenn ich diesen großen, allmächtigen, alleswissenden Gott so kennengelernt habe, dann ist die Aussage des Psalms überhaupt keine Bedrohung mehr. Sie ist dann vielmehr eine sehr viel mutmachende Zusage Gottes an mich. Und Gott sagt dann: Niemals werde ich dich allein lassen. Ich begleite dich auf allen deinen Wegen, weil ich dich liebe und weil du mein Kind bist. Aus keinem anderen Grund. Aber das verspreche ich dir. Wenn ich ihn so kennengelernt habe, dann kann eigentlich nur die dritte Seite des Psalms aufleuchten. Das ist der Dank an diesen Gott. Was bleibt mir anderes übrig, als diesem Gott zu danken, der mich durch und durch kennt und mich, so wie Dietmar es vorhin gebetet hat, trotzdem liebt. Der kennt mich und liebt mich trotzdem. Dieser Gott, der mich geschaffen hat, genau so wie ich bin, hat Gutes mit mir im Sinn. Er will, dass mein ganzes Leben ein Zeugnis seiner Liebe zu mir ist. Und warum sollte ich dem, der so viel investiert hat, um eine Beziehung zu mir zu haben, misstrauen und seine Gegenwart als Bedrohung empfinden? König David kommt bei seinem Nachdenken über Gott zu dem Schluss, dass er sich ganz der Liebe dieses Gottes anvertrauen will. Er will die Sicherheit, die Gottes ständige Begleitung verspricht, erleben und genießen. In den letzten beiden Versen dieses Psalms bringt er das noch einmal zum Ausdruck. Das sind die Verse 23 und 24, in dem er sehr deutlich nochmal sagt, erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne, wie ich es meine. Und sieh, ob ich auf bösem Wege bin, und leite mich auf ewigen Wege. Das möchte ich, dass du das tust. Gottes Liebe, die uns niemals loslässt, führt David zu der Bitte an Gott, dass sich in seinem Leben auch etwas ändert. Er kennt seine Schwächen genauso, wie Gott sie auch kennt. Und er möchte, dass Gott es verändert. Von Gott kann und soll ich etwas erwarten. Jeden Tag neu. Es geht bei meiner Beziehung zu Gott nicht um die Geborgenheit, um die Kuschelecke, in die ich mich zurückziehen kann, wenn es mir mal wieder gut tun sollte. Nein, Gott fordert mich heraus, zu wachsen, mich zu verändern und mein Leben so zu gestalten, dass es ihm eine Freude ist. Ich habe im letzten Jahr von wem, eine kleine Karte geschenkt gekriegt mit einem Spruch eines unbekannten Verfassers. Und die habe ich mir ganz groß über meinen Arbeitsplatz gehängt, sodass ich sie jeden Tag neu sehen kann. Und dort steht, mein Leben ist ein Geschenk Gottes an mich. Was ich daraus mache, ist ein Geschenk an Gott. So will ich leben, jeden Tag. Das Herz und das Leben von Gott verändern zu lassen, so dass es ihm gefällt. Aber dies gelingt nur dann, wenn ich Jesus zum Mittelpunkt meines Lebens mache. Wenn ich ihm im Sinne dieses Psalms die Erlaubnis gebe, dass er jeden Winkel meines Lebens ansehen darf. Dass er mich in jedem Winkel verändern darf, so wie er es möchte. Wenn Jesus der Mittelpunkt in meinem Leben ist, dann wird sich nicht nur mein Herz, sondern mein ganzes Leben verändern. Weil das kann ich nicht mehr für mich behalten. Das geht nach außen, das wird sichtbar, dass Jesus mein Mittelpunkt ist. Und auch wenn die Weihnachtszeit jetzt schon einige Wochen her ist, ich habe euch zur Anschauung noch mal eine Weihnachtspyramide mitgebracht. Um das einfach nochmal deutlich zu zeigen. Die dreht sich nur, wenn die unten richtig gelagert ist, wenn der Mittelpunkt stimmt. Dann dreht sie sich und dann dreht sich alles andere um diese Achse herum. Wenn die unten aus der Achse, aus dem Mittelpunkt rausrutscht, dann dreht sich nichts mehr. Aber wenn sie da drin steht, dann macht das auch überhaupt nichts aus. Wenn Hügel hinfallen und Berge weichen und was auch immer in meinem Leben geschieht. Sie dreht sich immer weiter, weil der Mittelpunkt ist klar. Und darum geht es in der Beziehung, die Gott und Jesus zu uns haben möchte, dass wir ihn zum Mittelpunkt unseres Lebens machen. Und dann ist die Aussage vom Psalm 139 so eine Freude und gutmachende, mutmachende Zusage, dass da jemand ist, der mich wirklich so kennt und weiß, wo meine Schwächen sind, wo vielleicht mal was rausfällt aus meinen Zacken, aus meiner Krone. Und der ist trotzdem da. Der weiß ganz genau, was mir gut tut. Und der weiß auch, wie viele Kerzen da unten stehen müssen, damit es sich dreht. Paula und Juri Friesen haben ein Lied geschrieben, welches diese Bitte an Gott auch nochmal in Töne fasst. Und die drei werden uns das gleich vortragen. Und einige mögen es auch kennen. Und ich möchte euch gerne einladen, dieses Lied auch im Gebet zu hören. Und vielleicht könnt ihr euch in diese Bitte, die dieses Lied ausdrückt, mit hineinnehmen, mit hineingeben. Und das zu eurer Bitte machen. Dort heißt es, königlich strahlt dein Licht. Du bist ewiglich, niemand kommt dir gleich. Sanftmütig führst du mich hin zu deinem Licht. Ich darf bei dir sein. Und dann die Bitte, sei du der Mittelpunkt in meinem Leben, der Mittelpunkt in meinem Herzen. Ich gehöre dir. Sei du der Mittelpunkt in meiner Schwäche, der Mittelpunkt in meiner Stärke. Ich gehöre dir. Ich will dir nah sein, ich werde dir folgen. Mein ganzes Leben will ich in dir verlieren. Es ist der Text dieses Liedes und ich lade euch ein, da einfach betend es mitzuhören und das zu eurer Bitte zu machen. Und wir wollen danach eine kurze Zeit der Stille haben, wo ihr auch Eindrücke von diesem Gottesdienst äußern könnt, wo vielleicht hat euch etwas angesprochen und ihr möchtet es weitergeben. Vielleicht habt ihr auch den Eindruck, ich muss für jemanden ganz besonders beten an diesem Vormittag. Auch dafür ist die Gelegenheit. Wir wollen Zeit und Raum geben, dass ihr das, was Gott euch ins Herz legt, dass ihr das äußern könnt, dass wir daran teilhaben können und wirklich gemeinsam vor Gott stehen können. Vielleicht denkt ihr an kranke Geschwister aus euren Reihen, aus eurer Nachbarschaft, die nicht hier sein können und für die es vielleicht gut wäre, wenn sie da wären, wenn sie etwas hören. Dann nehmt sie ins Gebet. Betet für sie. Betet für die Menschen, die sich nicht so frei und mit so viel Musik im Herzen und im Gottesdienst treffen können, die verfolgt werden, weil sie diesem Gott vertrauen und glauben. Nehmt sie mit ins Gebet. Wir wollen dieses Lied hören und so einstimmen lassen auf eine Zeit der Stille und des Gebetes. Und ich werde diese Zeit dann abschließen mit einem Gebet, was ich von hier vorne sprechen werde. Lasst uns so in diese Zeit gehen und uns einlassen auf diese Bitte. Gott sei du der Mittelpunkt in meinem Leben.
Der Mittelpunkt in meiner Schwäche.